auf Russisch, da heißt sie Datscha. Eingedeutscht wurde daraus Datsche. Das E kommt vielleicht von Laube, man weiß es nicht. Auf alle Fälle gehört der Russe und die Datscha unbedingt zusammen. Das Klischee sagt, dass eigentlich jeder Russe sowieso so ein Wochenenddomizil besitzt, aber das stimmt natürlich nicht. Dennoch ist die Datscha so etwas wie russisches Kulturgut. Auch wenn heute alles anders ist als zu Sowjetzeiten und die Datschenbesitzer hohe Zäune und sogar Mauern um ihr Himmelreich herum errichten. Gesine Dornblüt war unterwegs in Russland und hat das Glück im Grünen gesucht und gefunden.
Es ist Samstagmittag und ich begleite Nikolai auf seine Datscha. Er ist Rentner, arbeitet aber noch in Teilzeit als Fahrer. Gerade hat er Feierabend und fährt hinaus in sein kleines Refugium, in dem er, so wie die meisten russischen Rentner, den gesamten Sommer verbringt.
In unserer Genossenschaft haben wir 550 Parzellen.
Nikolai trägt ein sportliches T-Shirt über seinem runden Bauch. Seinen runden, kahlen Kopf lässt er unbedeckt. Er sagt Genossenschaft, wenn er über die Datschensiedlung redet. Tavarischestvo, nach dem Tavarisch, dem Genossen.
Das stammt noch aus der Zeit der Sowjetunion, als alle Kommunisten waren. Da wurden die Leute zu Gärtnern gemacht, damit sie das Land beackern. Ihnen wurden Grundstücke zugeteilt.
Und die haben die Russen in grüne Wochenendoasen verwandelt. Die russische Datscha war Vorbild für andere sozialistische Staaten, auch für die DDR. Sogar der Name ist bis heute international gängig. Datscha. Wir sind in Taganrog, einer 250.000 Einwohnerstadt im Süden Russlands am Asowschen Meer, nahe der Grenze zur Ukraine. Nikolai nimmt die Ausfallstraße. Nach 20 Minuten biegt er auf einen Kiesweg ein. Rechts und links ragen Sträucher über Gartenzäune. Ein alter Lader kommt uns entgegen. Auf dem Dach lange Latten, die vorn und hinten überhängen. Auf vielen Parzellen wird gebaut. Auf anderen stehen neue, große Häuser. Einige Grundstücke sind verwildert. Die Siedlung heißt schlicht Gärten 1. Die Wege verlaufen schnurgerade und sind durchnummeriert.
Unsere Genossenschaft ist fast 60 Jahre alt. 57, wenn ich mich nicht irre. Früher gehörte sie zu einer Mähdrescherfabrik. Die war groß. Da haben bis zu 26.000 Leute gearbeitet. Sie haben die Grundstücke hier erhalten. Irgendwann hat die Fabrik zugemacht. Die ehemaligen Arbeiter sind teils weggezogen, teils gestorben. Viele Grundstücke wurden verkauft. Die Leute hier sind jetzt bunt gemischt.
Nikolai ist einer der Neuen. Er hat sein Grundstück vor 12 Jahren gekauft. Er biegt in die Allee Nummer 3 ein und hält vor einer grünen Pforte. Wir sind da. Wein rankt üppig über den Carport. Obstbäume biegen sich unter der Last der Früchte. Aprikosen, Äpfel, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche. Die Stachelbeeren tragen ebenso wie Johannisbeeren und Himbeeren. Am Boden Sellerie, Sauerampfer, Radieschen. Rosenstöcke säumen den Weg zum Haus. Als Nikolai das Grundstück gekauft hat, stand dort nur ein Schuppen, so wie zu Sowjetzeiten üblich. Er hat ihn durch ein gemauertes Einfamilienhaus ersetzt, mit 2 Zimmern, Bad und Küche. Seine Frau Natalia tritt vor die Tür.
Mein Mann ist so fleißig, er arbeitet immer. Ich wundere mich, woher er die Kraft nimmt. Es ist ja immer auch etwas zu tun. Aufräumen, im Haus fegen, Unkraut zupfen, gießen.
Und Nikolai ist ein echter Perfektionist. Hinter dem Haus hat er ein Gewächshaus gebaut. Darin wachsen Tomaten und Gurken. Zwischen Weinstöcken sprießt Knoblauch in regelmäßigem Abstand.
Knoblauch desinfiziert und wir haben unseren eigenen Knoblauch für den Winter. Wir ernten ihn im Spätsommer und kellern ihn ein. Knoblauch macht sich immer gut im Garten.
Nikolai zeigt einen Birnbaum. Er hat ihn veredelt. Er trägt 6 verschiedene Sorten.
Sehen Sie, hier und hier 6 Sorten und bei dem Apfelbaum genauso. Dieser Ast hier ist original. Die übrigen 3 Sorten habe ich aufgepfropft.
Zu Sowjetzeiten wäre das undenkbar gewesen. Damals war streng reguliert, wer was anpflanzte, erzählt Nikolai.
In der Genossenschaft gab es einen Agronomen. Er bestimmte, welche Bäume gepflanzt wurden. Eigentlich hatten alle die gleichen Bäume und identische Schuppen,
in denen man auch nicht wohnen durfte. Und alle bekamen dieselbe Fläche zugeteilt. 600 Quadratmeter.
Gut war nur, dass die Genossenschaft Pestizide verteilt hat. Man hatte 4 bis 5 Tage Zeit, sie einzusetzen. Ein Agronom ging herum und kontrollierte das. Es stank so sehr, es war nicht auszuhalten. Die Pestizide haben alles getötet, auch den Gärtner.
Die Datschniki, die Datschenbesitzer, sollten sich selbst versorgen und die notorischen Versorgungsengpässe der Sowjetunion lindern. Einer wie Nikolai mit seinem grünen Daumen wäre damals ein Vorzeigedatschnik gewesen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Auch das Miteinander hat sich verändert.
Hier gab es damals nicht mal Zäune zwischen den Grundstücken. Es kannten sich ja alle von der Metrascher-Fabrik. Und es wurde viel gefeiert. Man hat sich auch einfach so zusammengesetzt, am Wochenende zum Beispiel. Ich habe Kartoffeln gebraten, komm rüber und bring eine Flasche mit.
Heute ziehen sich die Leute eher zurück. Fremde laden sie schon gar nicht ein. Zu Nikolai bin ich dank einer Bekannten gekommen. Natalia rückt Plastikstühle auf der Terrasse zurecht und serviert Tee. Nikolai schaufelt mehrere Löffel Zucker in seinen Becher.
Früher gab es hier nicht mal Strom, kein Wasser, nichts. Die Leute haben beim Licht einer Kerosinlampe zusammengesessen.
Da musste erst mein Mann kommen. Er hat dafür gesorgt, dass die Siedlung ans Trinkwasser und Gas angeschlossen wurde.
Nikolai ging dafür extra in den Vorstand der Genossenschaft. Das kam so.
Ich mag Komfort. Früher wurde Wasser aus dem Fluss gepumpt, 3-mal die Woche, streng nach Plan. Es war nur zum Gießen da. Trinkwasser hatten wir nicht. Ein Bekannter von mir hat eine Firma die Wasserleitungen verlegt. Ich habe ihn deshalb angesprochen. Er meinte, wenn du Vorsitzender der Datschengenossenschaft wirst, kommen wir ins Geschäft. Mit dem jetzigen Vorsitzenden will ich nichts zu tun haben. Der war kein anständiger Mann. Die Leute stehlen ja überall, okay, aber er stahl nicht nur, er raubte in großem Stil.
Der Vorsitzende saß damals schon viele Jahre auf dem Posten.
Und er saß zugleich in der Führungsetage der Mähdrescherfabrik. Hier liefen Summen durch, oi, 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 das waren Millionen. Die Mähdrescherfabrik hat noch brauchbares Baumaterial abgeschrieben und es für die Datschen verwendet. Den Gewinn haben sie geteilt. Das war eine eingeschworene Clique. Wenn hier auf der Datscha einer den Mund aufgemacht hat, dann bekam er Probleme auf der Arbeit.
Nicht Nikolai. Er kam ja von außen, hat nie in der Fabrik gearbeitet, war unabhängig vom Wohlwollen des Vorsitzenden und seiner Seilschaft. Zum Vorsitzenden wurde er zwar nicht gewählt, aber er machte als Vorstandsmitglied Druck. Als die Mähdrescherfabrik geschlossen wurde, erübrigte sich das Problem. Der Vorsitzende ging. Heute finanziert sich die Genossenschaft nur noch über Mitgliedsbeiträge. Und die Mitglieder genießen alle Freiheiten.
Du kannst hier machen, was du willst. In der Siedlung wohnen auch viele Leute, ohne gemeldet zu sein. Die Ukraine ist ja gleich nebenan. Bis zur Grenze sind es nur 30 Kilometer. Viele Ukrainer arbeiten hier in der Gegend.
Besonders seit dem Krieg.
Viele Ukrainer sind aus dem Separatistengebiet nach Russland geflohen. In den Datschensiedlungen wohnen sie günstiger als in den Städten.
Hier wohnt sogar ein Afrikaner aus der Ukraine. Er hat hier eine Datscha gekauft. Niemand stört sich daran. Es gibt nur eins. Du musst deinen Mitgliedsbeitrag zahlen, ob du hier gemeldet bist oder nicht, hier wohnst oder nicht, ist völlig egal.
Einige Datschniki bauen in der Genossenschaft sogar kommerziell Obst und Gemüse an. Das ist zwar offiziell verboten, aber so genau nimmt das niemand.
Die Stadt ist nicht weit. Wenn einer nicht weiß, wohin mit seiner Ernte, packt er einen Korb, steigt in den Bus, fährt zum Markt und verkauft es dort.
Gerade alte Leute verdienen sich so ein Zubrot zur Rente. Einige halten sogar Hühner oder Ziegen. Nikolai ist glücklich mit seinem Leben, mit seiner Datscha.
Ich war beruflich einige Male im Moskauer Umland unterwegs. Dort bauen sie, wonach ihnen der Sinn steht. Sogar eigene Golfplätze, meine Güte. Und Paläste, da kostet allein schon das Gartentor so viel wie meine ganze Datscha.
Ich will diese Paläste sehen. Deshalb setze ich mich in Moskau in die Elektritschka. Diese Vorortzüge fahren von allen Moskauer Bahnhöfen ab, verteilen die Pendler sternförmig ins Umland und an den Wochenenden noch die gestressten Hauptstädter dazu. Mehr als die Hälfte der Moskauer gibt an, ein Wochenenddomizil vor den Toren der Stadt zu haben. Der Vorortzug zuckelt durch Hochhaussiedlungen. Viele Passagiere sind bepackt mit großen Taschen. Eine Frau hat ihre Katze auf dem Schoß, eine andere löst Kreuzworträtsel. Mir gegenüber sitzt ein Mann und blättert im fröhlichen Kleingärtner. Es ist stickig. Fliegende Händler kommen in die Waggons. Sie verkaufen Getränke, Putzmittel, Socken, Bücher, Spielzeug.
Mütter, Väter, Opas, alle, die Kinder haben. Für sie, für ihre Kleinen, habe ich ein originelles Spielzeug mitgebracht. Einen besonderen Luftballon. Wenn sie ihn auf der Straße fliegen lassen, saust er bis in den vierten Stock und pfeift dabei. Besser einmal sehen, statt hundertmal hören. Deshalb lasse ich ihn gleich fliegen und bitte vorsorglich um Entschuldigung, wenn er jemanden berühren sollte.
Neben mir sitzt Irina. Sie spielt auf ihrem Telefon. Wir kommen ins Gespräch.
Unsere Datscha steht in einem Dorf. Es ist ein Sommerhaus. Im Winter sehen wir keinen Sinn, dort länger zu wohnen. Meine Tochter ist mit ihrer Oma seit Ferienbeginn dort, an der frischen Luft. Ich fahre am Wochenende nach der Arbeit hin. Am Sonntag muss ich aber wieder zurück nach Moskau.
Gewöhnlich fährt sie mit dem Auto, aber das ist kaputt.
Die Staus sind schlimm. Ich brauche 3 Stunden bis zur Datscha und 3 Stunden nach Hause. Es dauert allein 1,5 Stunden, um überhaupt aus Moskau rauszukommen. Ich würde mich ja gern auf der Datscha ausruhen, aber leider ist dort immer etwas zu tun. Wir haben zwar keine besonderen Anpflanzungen, aber auch der Rasen und die Blumen wollen gegossen werden.
Irina hat ein Zelt dabei. Sie will an diesem Wochenende mit Freunden an einem See übernachten und grillen. Ich frage sie, ob ich mir ihre Datscha anschauen darf. Sie lehnt ab. Zu privat. Wir kennen uns ja gar nicht. Hinter dem Zugfenster wechseln sich mittlerweile Wälder und Siedlungen ab. Moskau dehnt sich aus. Reihenhaussiedlungen sind dabei, umgeben von Mauern. Gated Communities. Ganze Kleinstädte, eng bebaut, denn Bauland ist teuer, mit sogenannten Cottages, Einfamilienhäusern. Dann wieder klassische Datschen mit den obligatorischen 600 Quadratmeter Parzellen. Klassenlos war die Datscha nie. Für Künstler, Wissenschaftler, Parteifunktionäre galten in der Sowjetunion andere Regeln als für die Arbeiter. Sie bekamen größere Grundstücke, Sahnestücke in besonders schönen Gegenden. Datschen sind Holzhütten, Container, kleine Wochenendhäuschen, Villen, Paläste. Die Stiftung des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zum Kampf gegen Korruption hat vor einiger Zeit eine Drohne über die Datscha des russischen Premierministers Dmitri Medvedev fliegen lassen. Die Aufnahmen sind im Internet zu sehen. Die Kamera gleitet über ein Bootshaus an der Wolga, einen Privatstrand, einen grünen Hügel mit Skilift. Über dutzende Häuser, einen Wald, einen Teich mit Entenhaus, einen Handballplatz, ein altes Landgut. 80 Hektar ist das Gelände groß. Umgeben von einem sage und schreibe 6 Meter hohen, blickdichten Zaun. Datschen dieser Größenordnung sind für Reporterinnen wie mich unzugänglich. Überhaupt gilt, je feudaler die Hütte, desto höher der Zaun. Ich kenne ein paar Leute in Moskau, die Geld haben. Und ich kenne Leute, die solche Leute kennen. Aber keiner ist bereit, einer deutschen Journalistin Einblick zu gewähren. Mit Reichtum wird gern geprotzt, aber die Datscha ist privat. Doch dann lädt mich Sascha ein, ihn in der Datschensiedlung Lietowo im Südwesten Moskaus zu besuchen. Er ist zwar nicht reich, möchte mir aber die Häuser seiner reichen Nachbarn zeigen. Die Zufahrt zur Siedlung ist mit einer Schranke versperrt. Sascha ist Künstler und wohnt ständig auf der Datscha. Er hat dort Mitte der 90er Jahre gebaut, in illustrer Gesellschaft. Wir gehen spazieren. Die Wege in der Siedlung sind leer, links und rechts hohe Mauern. Überwachungskameras überall. Die Mauer am Ende der Straße ist noch höher als die übrigen und von Efeu überwuchert. Ich kann ein Haus sehen mit spitzem Dach, runden Ecktürmchen und Zinnen. Ein richtiges kleines Schloss.
Wenn ich Besuch bekomme, höre ich immer, wie kommt das denn hierher? Das sieht ja aus wie im Disneyland. Der Mann, der das gebaut hat, hat wahrscheinlich von klein auf davon geträumt, irgendwann in einem Schloss zu leben. Das Haus ist riesig.
Auch das Gebäude gegenüber ist imposant. Ein Fachwerkhaus mit zahlreichen Erkern und Veranden.
Die beiden Häuser gehörten zwei Brüdern. Sie haben in den 90er Jahren irgendwelche Märkte kontrolliert. Damit sind sie reich geworden. Der Mann mit dem Schloss ist manchmal dort vorne auf dem Feld geritten. Dabei wurde er mit einem Sturmgewehr erschossen. Damals gab es ja ständig Bandenkriege und Schießereien.
Das Schloss steht heute leer. Das Fachwerkhaus ist bewohnt. Von wem weiß Sascha nicht.
Vor 20 Jahren haben die Leute hier noch miteinander geredet. Das Verhältnis war enger. Heute kennt man seine Nachbarn eigentlich gar nicht mehr. Für einen Schwatz ist einfach keine Zeit. Und die Leute haben auch keine Lust.
Sascha bewohnt das wohl kleinste Haus in der datschen Siedlung. Es ist aus Ziegelstein, schmal, aber 3 Stockwerke hoch und eingezäunt.
In Russland gab es immer Zäune. Sie waren mal aus Holz, wie bei mir. Aber als das individuelle Bauen begann in den 90er Jahren, da haben die Leute angefangen, sich abzugrenzen mit solchen Zäunen. Und natürlich gab es da Normen, aber es ist wie immer in Russland. Die Leute beachten sie nicht. Und in der Regel kümmert sich auch niemand darum. Sie werden ja jetzt nicht ihren Nachbarn verklagen, weil er so eine Mauer hat. Soll er doch. Mir ist das egal. Ich denke, es ist eine Tradition des russischen Menschen, sich von den Nachbarn abzugrenzen. Es geht um das Gefühl von Sicherheit. Mein Thema in der Kunst heißt übrigens mein Territorium. Auf meinem Territorium, also meinem Grundstück, arbeite und wohne ich. Und ich fühle mich dort sicher, obwohl ich nur einen brüchigen Zaun aus Holz habe. Aber er gibt mir das Gefühl von Sicherheit, von innerer Freiheit.
Saschas Datscha ist behaglich eingerichtet. Dielen, schwere Holzstühle, ein Kamin. Das Atelier steht voller Leinwände, auf die Mauern und Zäune gemalt sind. Durch die Fensterfront ist eine Wiese zu sehen und ein kleines Gemüsebeet mit Kräutern. Sascha hat das Häuschen ursprünglich als Wochenenddatscha für seine Familie geplant.
In den 90er Jahren war die Datscha noch ein Ort, an dem man das Wochenende oder sogar den Urlaub verbrachte. Alle fuhren mit Vergnügen hin, bauten etwas an. Ich erinnere mich, auch wir haben Kartoffeln gepflanzt, Gemüse und Obst, sogar Erdbeeren. Damals waren noch die Traditionen der sowjetischen Lebensart lebendig. Der Betrieb gibt dir ein Stück Land, du schleppst Brett für Brett heran und baust dir eine Laube, darin sitzt du, guckst in den Garten, den du angelegt hast und freust dich darüber.
Als die Datscha endlich fertig war, ließ Sascha sich scheiden. Frau und Tochter blieben in der Stadtwohnung in Moskau, Sascha zog hinaus ins Grüne. Für ihn war es die optimale Lösung. Er kann in Ruhe malen. Die Urlaube verbringt er in Indien oder in Westeuropa. Er serviert Tee, packt Kekse aus.
Ich hatte schon Ende der 90er Jahre die Möglichkeit, mit meiner Familie nach Italien und nach Griechenland zu fahren. Und schon damals wurde uns klar, dass die Dacia nicht der Ort unserer Träume ist. Dass es viel interessantere Orte auf der Welt gibt, die wir lieber besuchen, als im Garten zu graben. Früher haben die Leute geträumt, wenn ich erst in Rente bin, werde ich auf der Dacia wohnen und das wird ein Paradies. Diese Bedeutung hat die Dacia schon lange verloren, zumindest im Moskauer Umland.
Ich bin zurück im Süden Russlands, bei Taganrog, nahe der Grenze zur Ukraine und dem Kriegsgebiet im Donbass. Lilia und Alexander haben mich auf ihre Dacia eingeladen, aber nur, weil wir eine gemeinsame Bekannte haben. Grundvoraussetzung auch hier, wir reden nicht über Politik und der Nachname bleibt unerwähnt. Viele Russen sind in den letzten Jahren vorsichtig geworden im Umgang mit deutschen Journalisten. Die 10-jährige Tochter Vasilisa öffnet das Tor. Diese Dacia ist ein Blockhaus, wenige Jahre alt. Die Stämme sind dunkel lackiert, der Eingang überdacht. Alles ist rechtwinklig. Die Gehwegplatten, die Auffahrt für zwei Autos. In der Ecke steht ein zweites Blockhaus, hinten ein Schuppen. Für Grün ist wenig Platz, etwas Rasen, einige Obstbäume. Lilia begrüßt mich herzlich und bietet als erstes einen Milchshake an. Sie ist Ende 40 und trägt ein bequemes, langes T-Shirt. In der Küche ist es angenehm kühl. Auch die Katze hat sich hierhin verzogen, streicht mir um die Beine.
Hast du Musi gefüttert?
Ja, sie wollte aber nicht.
Auf dem Tisch steht ein Vogelkäfig mit einem gelben Kanarienvogel. Dem geht es gut, trotz der Katze im Raum.
Das ist unser Fetja. Einmal ist er weggeflogen. Musja hat ihn gefangen und zurückgebracht. Sie weiß, dass er zur Familie gehört. Nicht eine Feder hat er gelassen. Fetja bestätigt das. Er ist ein gesprächiger Kerl. Tagsüber sind wir meist in der Stadt, selbst am Wochenende. Aber wir kommen her, so oft es geht, denn hier ist es gut, sogar im Winter. Und wir haben ja auch den Vogel und die Katze hier.
Lilia ist Juristin, ihr Mann ist Unternehmer.
In der Stadt haben wir ein sehr stressiges Leben. Ich arbeite und außerdem muss ich das Kind ständig irgendwo hinfahren. Ihr Papa ist zu beschäftigt. Hier auf der Dacia ruhen wir uns aus.
Lilia und Vasilisa zeigen mir das zweite Blockhaus. Dort sind die Schlafzimmer einfach eingerichtet, ein Spielzimmer und im Flur die Hauptattraktion.
Ein ganzer Kühlschrank voller Eis. Wir haben sehr viel Eis. Tiefgekühlte Pizza, Pilze, Pfannküchlein. Mein Vater ist nämlich Eisunternehmer. Er ist Direktor eines Warenlagers für Eis.
Wir haben vor 3 Jahren alle unsere Ersparnisse für diese Dacia ausgegeben. Es war unser Traum. Wir haben immer viel Besuch. Hier ist viel Platz. Wir haben bisher nicht viel verändert. Wir renovieren gerade unsere Stadtwohnung. Aber wir werden bald einen Designer beauftragen. Er soll alles im russischen Stil herrichten, mit echten Holzschnitzereien. Schön soll es werden.
Auch einen Fitnessraum wollen sie noch einrichten. Vasilisa stürmt hinaus, um ihren Vater zu begrüßen. Alexander kommt direkt von der Arbeit. Er hat die Hände voll mit Plastiktüten. Gleich wird gegrillt. Nackensteaks.
Ich habe als Student in einer Schaschlikbude gejobbt. Die Armenier dort haben mir gezeigt, wie man Kebab und Schaschlik macht. Wir haben da auch Leber und Fisch gegrillt.
Alexander wechselt Hemd und lange Hose gegen T-Shirt und Shorts. Datschenkleidung. Dann reibt er das Fleisch mit Grillwürze ein. Er mag auch Gewürzsoße, aber seiner Frau zuliebe lässt er sie weg.
Jeder Mensch muss zwischendurch mal raus. Ich kann wegen der Arbeit im Sommer nicht weg, da ist unser Hauptgeschäft. Bis hier sind es nur 15 Kilometer, aber die Luft ist bereits anders als in der Stadt. Die Landschaft ist eine andere. Du kommst an und bist sofort in einem kleinen Paradies. Du legst dich auf die Liege und schon fühlst du dich wie im Kurzurlaub in einem kleinen Ferienort. Wenn wir Zeit haben, fahren wir Ende des Sommers ans Schwarze Meer. Nach Anapa, Gelenschik, Sochi, vielleicht auf die Krim.
Eine halbe Stunde später steht Alexander am Grill. Grillen ist auch in Russland Männersache. Rauchschwaden verfangen sich in den Obstbäumen. Die Kohle glüht orange. Die Steaks sind saftig. Fett tropft in die Glut.
Den Grill habe ich in Dnepropetrovsk gekauft, in der Ukraine, 2013. Wir hatten dort Geschäftspartner, Eisfabrikanten. Sie haben uns damals eingeladen und großartig bewirtet. Jetzt hat die Politik uns leider auseinandergebracht. Wir sehen uns trotzdem noch, auf Messen in Moskau.
Alexander geht zum Auto, stellt das Radio an. Nun sind wir doch bei der Politik angelangt. Manchmal hätten sie die Explosionen im nahen Kriegsgebiet Donbass auf der Datscha gehört, erzählt Alexander. Inzwischen bekämen sie davon kaum noch etwas mit.
Das Leben hier ist eigentlich stabil. Wenn die Sanktionen nicht wären, wäre es wunderbar. Wegen der Sanktionen sind die Preise gestiegen. Früher haben die Eishersteller in Russland Kirschen aus Polen verarbeitet. Wegen der Importverbote müssen wir die Produkte über andere Länder einführen. Das macht sie teuer. Und deshalb verwenden viele gar keine natürlichen Früchte mehr, sondern nehmen Konfitüren aus dem Iran. Die sind billiger. Wenn das nicht wäre, wäre alles gut.
Vasilisa deckt draußen den Tisch. Das Fleisch färbt sich dunkel. Alexander legt Pilze dazu. Ihre Mutter holt den Vogelkäfig mit Fedja aus der Küche und stellt ihn ans Kopfende.
Nehmt Fleisch, solange es heiß ist.
Lilia gießt Getränke ein. Saft für Vasilisa, Wodka für ihren Mann, Wein für die Frauen.
Auf die Bekanntschaft und auf unser russisches Gutsherrenleben.
Auf das alles gut wird. Das einfachste Essen ist doch das Beste.
Dann sagt Lilia aus heiterem Himmel, sie könne nicht verstehen, weshalb die Europäer die Ukraine als einen eigenen Staat bezeichnen. Ich fühle mich unwohl, denn ich bin zu Gast, mag nicht streiten und schalte das Aufnahmegerät aus.
Das war Gesine Dornblüt über die Russen und ihre Datscha. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.